SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Heute soll das Urteil des Bundesverfassungsgerichts eigentlich erst offiziell verkündet werden. Aber gestern war der Text des Urteils schon kurzzeitig im Netz zu lesen. Warum auch immer. Es geht um die Wahlrechtsreform der Ampelkoalition. Die wurde grundsätzlich als verfassungskonform erklärt. Allerdings sei es nicht okay, einfach die sogenannte Grundmandatsklausel abzuschaffen. Die hat kleineren Parteien garantiert, dass sie in den Bundestag kommen, wenn sie mindestens 3 Direktmandate erreichen, insgesamt aber eigentlich weniger als 5% der Zweitstimmen erhalten. Was bei der nächsten Bundestagswahl dann gilt, erklärt Rechtsredakteurin Gigi Deppe.
Grundsätzlich werden die Ergebnisse der Zweitstimme entscheidend sein. Das heißt, eine Partei bekommt Sitze im Bundestag entsprechend ihrem Anteil bei den Zweitstimmen. Sie wird nicht mehr wie in der Vergangenheit zusätzliche Sitze erhalten, weil bestimmte Kandidaten in ihrem Wahlkreis die Mehrheit der Erststimmen gewonnen haben. Damit hat das neue Wahlrecht in einem wichtigen Punkt den Segen des Gerichts bekommen. Die Ampel wollte die Zahl der Bundestagsabgeordneten auf 630 begrenzen. Zusätzliche Mandate, sogenannte Überhang- und Ausgleichsmandate, sollte es nicht mehr geben. Aber in einem weiteren Punkt haben die Verfassungsrichter das neue Wahlrecht gekippt. Die 5%-Hürde darf nicht zu streng sein. Damit der Bundestag funktioniert, sei es nicht notwendig, alle Stimmen für kleinere Parteien unter 5% automatisch wegfallen zu lassen. Wie der Gesetzgeber das in Zukunft abmildern will, ist seine Sache. Falls er das nicht schaffen sollte und damit bei der Wahl 2025 eine gewisse Sicherheit besteht, ordnet das Gericht an, dass es erstmal bei der früheren Regelung bleibt. Das heißt, sobald eine Partei, die die 5%-Hürde nicht schafft, immerhin 3 Direktmandate erringt, darf sie doch noch Abgeordnete in den Bundestag schicken. So viele, wie ihr nach dem Ergebnis der Zweitstimmen zustehen.
Die Städte und Gemeinden in Deutschland finden die Hitzeschutzstrategie der Bundesregierung zu bürokratisch. Der Plan bleibe ein Papiertiger, heißt es vom Deutschen Städtetag in der Rheinischen Post. Denn ohne mehr Geld könnten die Kommunen die Pläne gar nicht umsetzen. Ronald Lessig mit Einzelheiten.
Bundesbauministerin Geiwitz hatte gestern empfohlen, mehr Parks und grüne Dächer und weniger Beton und Asphalt in Städten zu installieren, um die Temperatur bei Hitzewellen zu senken. Der Hitzeschutz sei aber nicht allein Aufgabe der Kommunen, kritisiert der Städtetag. Es fehle Geld, zum Beispiel auch, um Kindergärten, Schulen und Altersheime mit Klimaanlagen auszurüsten. Der Sozialverband VdK fordert außerdem, mehr für Wohnungslose zu tun. Mit einem Hitzeschutzfonds, in den auch der Bund einzahlt, könnten zum Beispiel Trinkwasser und Sonnencreme verteilt werden. Das würden die sozialen Einrichtungen alles selbst organisieren.
Starkregen und Hochwasser Anfang Juni haben größere Schäden angerichtet als befürchtet. Die Landesregierung von Baden-Württemberg geht von mindestens 500 Millionen Euro aus. Allein im Kreis Göppingen wird der Schaden laut Regierungspräsidium jetzt auf mehr als 70 Millionen Euro beziffert. Moritz Klute.
Erste Schätzungen im Kreis Göppingen gingen von einem mittleren zweistelligen Millionenschaden aus. Inzwischen steht eine exakte Zahl im Raum, 71,3 Millionen Euro. Mehr als die Hälfte aller Schäden fallen laut Regierungspräsidium auf Privathaushalte. Am zweiteuersten wird für den Kreis der Wiederaufbau von Straßen. Nun will der Kreis nicht nur investieren, um die Schäden zu beseitigen, sondern auch verstärkt in die Präventionsarbeit gehen, um auf weitere Extremwetterereignisse vorbereitet zu sein. Neben dem bisherigen Förderprogramm soll dafür ein Hilfspaket in Höhe von 25 Millionen Euro für betroffene Kommunen kommen.
Im Industriegebiet von Kirchheim-Bolanden hat die Feuerwehr in der Nacht einen Großbrand bekämpft. Mehr als 200 Einsatzkräfte waren nach Angaben der Polizei 8 Stunden lang im Einsatz. Das Feuer war gegen 19 Uhr in einer Lagerhalle auf dem Areal einer Müllentsorgungsanlage ausgebrochen. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen, verletzt wurde niemand. Die Brandursache muss jetzt ermittelt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehrere hunderttausend Euro. Das Bundeslandwirtschaftsministerium will seine Vorkehrungen zum Schutz vor dem Japankäfer verschärfen. Der Schädling ist Anfang Juli in Basel in der Schweiz aufgetaucht. Seine Ausbreitung nach Südbaden soll verhindert werden. Laura Künstler.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium ruft Rückkehrer aus stark gefährdeten Gebieten auf, ihre Fahrzeuge und ihr Gepäck auf den Schädling zu überprüfen. Pflanzen, Schnittblumen, Gemüse oder Früchte sollten nicht mitgebracht werden. Als stark befallene Regionen gelten Norditalien und die Südschweiz. Nachdem Anfang Juli eine Japankäferpopulation in Basel entdeckt wurde, gelten in den angrenzenden deutschen Gemeinden verschärfte Auflagen. Außerdem wurden Lockfallen aufgestellt, um eine Ausbreitung des Japankäfers frühestmöglich zu dokumentieren. Der aus Asien stammende Japankäfer frisst Wurzeln, Blätter und Früchte von mehr als 300 verschiedenen Pflanzenarten. Natürliche Feinde hat er hierzulande nicht.
Bei einer Messerattacke im Nordwesten von England sind 2 Kinder getötet worden. 9 weitere wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Mehrere von ihnen befinden sich in kritischem Zustand. Aus London, Christoph Brüssel.
Außerdem sind 2 Erwachsene verletzt, die offenbar versucht hatten, sich vor die Kinder zu stellen und den Angreifer abzuwehren. Der Vorfall hat sich in einer Tanzschule im Ort Southport bei Liverpool ereignet. Als Tatverdächtiger festgenommen wurde ein 17-Jähriger. Er wohnt in der Gegend und stammt aus Wales. Der Angriff soll kein Terroranschlag sein. Premierminister Keir Starmer sagte, der Vorfall sei fürchterlich. Das ganze Land sei geschockt. Es sei nicht möglich zu erahnen, was die Eltern durchmachen müssten. Er dankte den Einsatzkräften, die sehr schnell am Tatort waren. Die Kinder besuchten in der Tanzschule einen Taylor Swift-Nachmittag. Ein Motiv des Täters ist noch nicht bekannt.
Nach der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela ist bei den Protesten Berichten zufolge ein Mensch getötet worden. Außerdem habe es 46 Festnahmen gegeben, heißt es von einer Nichtregierungsorganisation. In der Hauptstadt Caracas und in weiteren Städten gingen tausende Menschen gegen das offizielle Wahlergebnis auf die Straße. Anne Demmer berichtet.
Viele riefen lauthals Freiheit, Freiheit, diese Regierung muss gestürzt werden und schlugen dazu auf Kochtöpfe, um ihrem Unmut und ihrer Wut lautstark Luft zu machen. Laut Wahlbehörde hat Staatschef Nicolas Maduro die Wahlen nach der Auszählung von 80% der Stimmen mit 51% für sich entschieden. Der Oppositionskandidat Edmundo González bekam 44% der Stimmen. In diversen seriösen Umfragen hatte er teils deutlich vor Maduro gelegen. Die Opposition beschuldigt Maduro des Wahlbetrugs. Auch die Europäische Union, die USA und eine Reihe lateinamerikanischer Länder erhoben Zweifel am fairen Ablauf der Wahl und dem Ergebnis. Die Regierungsgegner erklärten auf einer Pressekonferenz, dass sie Zugang zu 73% der Ergebnislisten hätten, die einen deutlichen Vorsprung des Herausforderers von Nicolas Maduro belegten, wie es auf einer Pressekonferenz hieß. Der Wahlsieg sei bewiesen. Beobachter befürchten, dass schon bald weitere Oppositionsmitglieder festgenommen werden.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Auch heute bleibt es hochsommerlich warm mit viel Sonne. Hier und da kann der Himmel mal ein bisschen milchig sein. Die Sonne scheint da aber trotzdem durch. 29 Grad werden es in der Eifel und auch im Westerwald. Bis zu 35 Grad erreichen die Temperaturen am Nachmittag in der Ortenau, im Breisgau und auch im Markgräfler Land. Morgen wird es dann im Laufe des Tages immer schwüler mit steigendem Gewitterrisiko. Da wird es dann aber auch wieder etwas kühler, wenn es anfängt zu regnen.
Die Olympischen Sommerspiele in SWR aktuell.
Großer Jubel gestern, nachdem der Reiter Michael Jung die Goldmedaille in der Vielseitigkeit gewonnen hatte. Das hat man auch gehört, als er später im Deutschen Haus im Olympiaviertel empfangen wurde. Ja, da war es also ziemlich laut. Es gab gestern aber auch noch einige andere Entscheidungen bei den Olympischen Spielen in Paris. Achim Scheu fasst nochmal zusammen und schaut auch auf den heutigen Wettkampftag der deutschen Athleten.
Ja, Gold für Deutschland, Gold für Vielseitigkeitsreiter Michael Jung. Ihre Medaillenchancen nicht nutzen konnten leider die Schwimmer Lukas Mertens, Rang 5 über 200 Meter Freistil und Platz 4 für Slalomkanute Sideris Tasiadis im Kanadier Einer. Im Olympischen Tennisturnier steht Angelique Kerber im Achtelfinale, Alexander Zverev und Laura Siegemund sind im Mixed frühzeitig raus. Heute dann spielen die deutschen Basketballer gegen Brasilien, die Handballerinnen stehen nach 2 Niederlagen gegen Slowenien unter Druck, die Hockeymänner müssen gegen Südafrika, die Volleyballer gegen die USA ran. Und vor dem Schloss in Versailles beginnt die Goldmission in der Dressur, im Einzel- und im Mannschaftswettkampf.
Ja, auch so altehrwürdige Institutionen wie die Olympischen Spiele entwickeln sich natürlich ständig weiter. Auch bei der Gleichberechtigung der Geschlechter ist das so. In Paris werden die Startplätze erstmals zu gleichen Teilen an Frauen und Männer vergeben. Zum Vergleich, 1900 gingen Frauen erstmals bei den Spielen an den Start, ebenfalls in Paris damals. Ihr Anteil lag damals bei 2%. In Los Angeles 1984 waren es schon 10-mal mehr und in Tokio vor 3 Jahren lag der Frauenanteil dann schon bei 48%. Frauen im Sport, das ist ein komplexes Thema, dem sich das Nationale Sportmuseum Frankreichs in Nizza bis 22. September in einer Sonderschau über die weibliche Seite der Spiele widmet. Stefanie Markert war dort.
Hinein geht's auf Bahnen wie beim 100-Meter-Lauf. Dabei haben Frauen für die Gleichberechtigung eher einen Marathon zurückgelegt. Man sieht einen zarten Fächer, auf dem Frauen segeln, reiten, Golf, Croquet oder Tennis spielen. In diesen 5 aristokratischen Sportarten waren sie erstmals 1900 bei den Spielen, schon damals in Paris, zugelassen. Oder das hellblaue Baumwolltrikot einer Leichtathletin, die 1922 eben dort an den ersten Olympischen Spielen teilnahm, die Frauen sich kurzerhand selbst organisierten. Der Neugründer der Spiele, Pierre de Coubertin, notiert sich in Amsterdam zwar, die Frauen hätten geglänzt und ihre Rekorde übertroffen, sagte aber 1935, ein Jahr vor den Spielen in Berlin, immer noch:
Je n'approuve pas personnellement.
Ich persönlich befürworte die Teilnahme von Frauen an öffentlichen Wettkämpfen nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht eine große Zahl an Sportarten ausüben sollen. Aber ohne öffentlich aufzufallen. Bei Olympischen Spielen sollte es vor allem ihre Rolle sein, wie bei früheren Turnieren, die Sieger zu krönen. Der wahre Olympiaheld ist in meinen Augen das erwachsene, männliche Individuum.
Sport sei nicht gut fürs Kinderkriegen, sagen damals selbst Ärzte. Museumsdirektorin Marie Grass: Baron de Coubertin war weder Außenseiter noch Avantgardist. Er folgt seinem Jahrhundert. Er verhält sich klassisch, was den Platz der Frau damals anbelangt. Das hat auch in der Gesellschaft noch gedauert. In Frankreich haben die Frauen erst 1945 zum ersten Mal wählen dürfen. Die Ausstellung benennt die Pionierinnen. Allen voran Alice Millat, die als Französischlehrerin nach London geht, jung verwitwet zurückkehrt, in Paris rudert und einen Frauensportclub leitet. Historische Töne einer Zeitzeugin. Sie hatte Charakter, Einfluss, Stärke. Sie hat über den Frauensport geherrscht wie eine Königin. Wir haben nichts ohne sie gemacht. Ein Glück für die Frauen, dass es Alice Millat gab. Sie bringt moderne Gedanken aus England mit, kämpft dafür, dass Frauen bei Olympia zugelassen werden, veranstaltet die Weltfrauenspiele und gründet den Frauensport-Weltverband. Sagt Direktorin Marie Grass. Heute versucht Paris 2024, Frauen ins rechte Licht zu rücken. Eine Mia-Statue wurde bei der Eröffnungszeremonie auf einen Sockel gehoben. Auch das Pariser Olympia-Logo ziert eine Art Frauenkopf. Sporthallen sind nach Frauen benannt worden, die Kletterhalle etwa nach Marie Paradis, der Erstbesteigerin des Mont Blanc. Bei Paris 2024 sind nur 4 von 32 Sportarten nicht geschlechterparitätisch besetzt und es gibt nur 5 Medaillenentscheidungen mehr für Männer als für Frauen. Frankreich hat eine Sportministerin, aber von allen Verbänden olympischer Sportarten wird nur der für Rasenhockey von einer Frau geleitet. Museumsdirektorin Marie Grass:
Paris 2024
hat Parität ausgerufen, aber man muss die Mentalitäten weiter ändern. Mehr Frauen müssen große Sportorganisationen oder Verbände leiten. Das hat Priorität. Und die Medien müssen Wettkämpfe der Frauenmannschaften genauso zeigen wie die der Männer. Es sollten mehr Frauen kommentieren. Die Übertragungszeiten der Frauenwettbewerbe sind dieses Mal ausgewogener. Zudem schließt nicht der Marathon der Männer die Leichtathletik ab, sondern jener der Frauen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist zu Besuch im Indopazifik und die Frage, die über allem steht, ist dabei: Wie gehen wir mit China um? Egal, ob der Minister politische Gespräche führt oder Militärübungen besucht. Steffen Wurzel.
Erste Station von Boris Pistorius ist Honolulu. Dort haben das deutsche Kriegsschiff Baden-Württemberg und ein Versorgungsschiff bei der multinationalen Militärübung RIMPAC mitgemacht, in den Seegebieten rund um die Inselgruppe von Hawaii. Die Fregatte und das Versorgungsschiff der deutschen Marine werden von Honolulu aus zurück nach Deutschland fahren, und zwar durch den Pazifik. Dabei werden sie auch das südchinesische Meer durchqueren, ein internationales Gewässer, auf das die chinesische Staats- und Partei Führung hoheitliche Ansprüche erhebt. Dass der Asien-Pazifik-Raum immer wichtiger wird für Deutschland, ist weitgehend Konsens in der deutschen Politik, auch angesichts der vielen wichtigen Seehandelsrouten in der Region.
Über Olympia haben wir gerade schon berichtet. Jetzt schauen wir aber noch auf einen nicht-olympischen Sportler, einen schwäbischen Sunnyboy, der heute 60 wird. Thomas Bareis.
Ob als Spieler oder als Trainer, Jürgen Klinsmann ging die Dinge immer offensiv an.
Ich komme aus der Angreiferecke.
Seine Weltkarriere nahm ihren Anfang Ende der 80er Jahre beim VfB Stuttgart. 5 Jahre war das damalige Neckarstadion Schauplatz seines überschwänglichen Torjubels. Dann wurde ihm der Wasen zu eng. Inter Mailand, AS Monaco, Tottenham Hotspur und Sampdoria Genua waren seine internationalen Stationen.
Verso l'area di rigore, Klinsmann, gol! Gol di Jürgen Klinsmann!
Ah oui, pas mal! Ah, bien joué! Premier poteau!
Oh, quel but!
Jürgen Klinsmann, reprise de volée.
Klinsmann! Jürgen Klinsmann, a great header! And the German star opens his account with a dive.
Als Spieler Welt- und Europameister, als Trainer in erster Linie Sommermärchenmacher.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.